Hallo, bevor es losgeht mit Ausgabe 49 des Sciencebusters Podcasts, eine Belangsendung in eigener Sache.
Wir arbeiten ja seit Beginn im März 2021 mit der TU Wien und der Uni Graz zusammen. In dieser Ausgabe sprechen wir mit einem Historiker der Uni Graz.
Und am 14.03. gibt es anlässlich der 50. Ausgabe unseres Podcasts in Kooperation mit der Technischen Universität Wien eine Live-Show mit Gästen im TU The Sky an der TU Wien. Genaues Line-up, Beginnzeit etc. in Kürze auf unserer Website, in den Shownotes und auf Social Media.
Speaking of which, immer wenn ihr diesen Jingle hört, gibt es ab nun Werbung.
Das machen wir A, weil wir den Podcast gern ab sofort mit goldenen Mikrofonen aufnehmen möchten, oder
B, weil wir auch wie Kanzler und Innenminister mit einem Hubschrauber in der Gegend herumfliegen und die Außengrenze persönlich überwachen möchten, oder
C, weil wir was vorhaben auf Social Media. Was wir haben, viele Kanäle, viel Inhalt, was wir gern hätten, mehr Struktur.
Und die Möglichkeit, was Neues zu starten. Dafür fehlt uns aber die Zeit und deshalb haben wir wen gefunden, der das für uns macht. Was allerdings was kostet.
Geplant ist ein kurzes Werbesegment am Beginn des Podcasts, so halbe Minute plus minus.
Manchmal nur so vorgelesen, Headread nennen das die Fachleute, manchmal als gespielter Witz, manchmal von GPT-3 geschrieben oder ähnliches.
Diese Woche geht's um das Sky Entertainment Plus Paket.
Dann reden wir aber nicht über Fußball, sondern über Serien, die es dort auch gibt, Wissenschaft und Naturdokus.
Aber bei Sky gibt es noch mehr zu entdecken.
Aus dem Computerspiel The Last of Us ist eine Serie geworden. Menschen werden durch Pilze zu Zombies.
Das kann der Schimmelpilz aber besser, wenn er sich anstrengt.
Mit Hilfe von Schimmelpilzen kann man nämlich unter Umständen durchs Weltall reisen, ohne sich vor der kosmischen Strahlung fürchten zu müssen.
Wie das geht, haben wir in unserer aktuellen Live-Show Planet B ausführlich besprochen.
In der wir der Frage nachgehen, warum Außerirdische nicht richtig verschimmeln können.
Wer sich dafür interessiert, findet mehr Infos unter www.sky.at und für nur 18 Euro im Monat ist man dabei.
Das war's für diesmal. Ich hoffe, wir können bald die Früchte auf Social Media zeigen.
Und jetzt ab in die Berge und die Geschichte des antifaschistischen Schussfahrens. Ausgabe 49 des Sciencebusters Podcasts und heute begrüße ich meinen Gesprächspartner mit einem dreifachen Nicht-Sieg, sondern Ski-Heil.
Lieber nicht. Heil ist heute höchstens noch ein Imperativ.
Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Sciencebusters Podcasts. Einmal durchhören noch, dann steht die 50. Ausgabe des Sciencebusters Podcasts vor der Türe und erwartet sich natürlich einen ausgerollten roten Teppich. Ich gehe auch davon aus, dass in Mariazell mindestens ein Blutwunder vom Stapel gelassen werden wird. Der Österreichische Rundfunk wird um 15 Uhr das laufende Programm für eine Minute unterbrechen und anschließend der Bundespräsident mindestens 4 Stunden lang im Stile Fidel Castros den Sciencebusters Podcast loben. Produziert wird auch die Ausgabe wie immer mit der Unterstützung der Universität Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Buntigam und heute mir gegenüber Florian Trausnick, Wissenschaftskommunikator und Historiker am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, Kurator für Diskurs am Kultum Graz mit Schwerpunkt Propaganda und Pulverschnee. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Letzte Ausgabe habe ich mit der Sprachforscherin und Anglistin Caroline Marco gesprochen über Erpresserbriefe und wie man die richtig schreibt, damit man auch ans Lösegeld kommt und wie man mit schlecht geschriebenen Erpresserbriefen den TäterInnen auf die Spur kommen kann. Heute geht es unter anderem um Skifahren, von dem man ja den Eindruck hat, dass Skifahren als Sportart in der Verfassung steht, die alle österreichischen Kinder lernen müssen, um Staatsbürgerrechte ausüben zu dürfen. Aber aus historischer Sicht schauen wir uns das Skifahren an, unter besonderer Rücksicht auf das Skifahren im Dienst des Antifaschismus. Was es damit auf sich hat und wie man mit Skiheil gegen Siegheil antritt, kommen wir später. Denn der Weg bis dahin war quasi steiniger als eine ausappernde Buckelpiste. Wir sitzen aktuell in der katholischen Hochschulgemeinde, wo wir dankenswerterweise unseren Podcast aufnehmen dürfen. Und das aber nicht deshalb, weil wir Science-Busters immer großspurig sagen, wer nichts weiß, muss alles glauben und deshalb als Missionare in der katholischen Hochschulgemeinde sitzen oder in der KHG, wie man in Graz auch sagt, aber schon länger, als man den nicht rechtskräftig verurteilten Ex-Finanzminister so nennt, sondern weil du, Florian, da nicht deine Wurzeln hast, das kann man nicht sagen, aber eine Geschichte mit dem Haus dich verbindet.
Ja, das stimmt. Also als geisteswissenschaftlich interessierter Mensch, wenn man da aus der Kärntner Provinz nach Graz kommt, da sucht man sich natürlich auch Jobs, ne? Und nach meinem Geschichte-Lehramt und Geschichte-Doktoratsstudium hatte ich die Möglichkeit, zu einem Studienförderungsprogramm zu kommen. Das nennt sich Pro Scientia, das ist so kirchennah.
Also für Wissenschaft heißt es.
Für junge Wissenschaftler, genau, aber verschiedenster Disziplinen. Das ist auch nicht unbedingt allzu fromm. Also es gibt nur so Offenheit für religiöse, ethische Fragen. Und da bin ich halt da reingestolpert in dieses katholische Studierendenheim. Afroasiatisches Institut ist auch hier.
Das ist ja bekannt für die bessere Mensa gewesen in Graz, oder?
Absolut, ja. Eine Mensa gibt es noch immer, aber es gibt natürlich schon starke nostalgische Bilder da von vielen. Das geht bis in die 60er vor allem zurück, wo es eine ganz starke Prägung hier gegeben hat durch diese KHG Graz, eben nicht finanzministeriell, sondern pastoral, wie man so schön sagt, Hochschulpastoral. Ja, ich war hier einfach dann 3 Jahre, eigentlich 3,5 mit Abstand, Bildungsreferent. Das ist ein sehr traditioneller Job hier, wo man mit milieuübergreifend nicht nur fromme Gruppen anspricht mit Diskussionen, mit Vorträgen, mit Workshops. Man arbeitet mit internationalen Studierenden. Wir sind sehr weltoffen. Zeitgenössische Kunst ist ganz wichtig. Also es ist auch eine Galerie, architektonisch auf hohem Niveau. Gemeinschaftssinn ist ganz wichtig, war auch bei Corona jetzt. Also es ist ein offenes, weltoffenes Haus und vielleicht auch spannend eben am Campus eine Bereicherung. Ja. Also ich bin ja Wissenschaftler, arbeite am Ludwig-Boltzmann-Institut 2 Straßen weiter, habe hier an der Uni Graz promoviert und so weiter. Und da hat sich's einfach so ergeben, dass wir da jetzt Platz gefunden haben und sicher auch ein anregendes Umfeld.
Ja, schöne hohe Räume, wo man gut aufnehmen kann. Wenn du sagst, du bist von der Kärntner Provinz nach Graz gekommen, was kann man sich unter der Kärntner Provinz vorstellen?
Ja, ich bin in Wolfsberg im Laventhal, ja, Laufental, also sehr handfest eigentlich aufgewachsen, war eher mäßig schulisch erfolgreich, aber nicht untalentiert und habe dort eigentlich Ski Monteur und Sportartikelverkäufer
gelernt. Also begabt, aber faul, sagt man eigentlich, oder?
Genau, ja. So kann man das beschreiben, ja.
Und, aber warst du in der Hauptschule dort?
Oder? Ja, ich war Hauptschule, Grundschule. Ich bin sogar so wie Polytechnikum für Begabtere da zum Schulversuch gegeben, aber ich war da auch dort nicht sonderlich jetzt notenmäßig bei den Vorderen. Aber sehr, mein Vater war Religionslehrer und Musiklehrer, meine Mutter Hausfrau und Altenhelferin, aber sehr belesen beide. Und ich war eigentlich immer so an Büchern und musisch interessiert und auch vielleicht Interessen in die Richtung gezeigt. Aber ich habe mir gedacht, mit 14 will mein eigenes Ding machen und lernen und arbeiten. Und das.
Und da wollten die Eltern, dass es dir besser geht, dass was Besseres aus dir wird und dann bist du Sportartikel und Skimonteur geworden.
Naja, das war eigentlich recht liberal, weil oft ist es ja so, dass akademisch gebildete Eltern sagen, naja, du gehst jetzt auch Gymnasium und das und das und das. Das hat bei mir nur bei der Klarinette funktioniert. Nach 5 Jahren habe ich es geschmissen, weil Papa auch Klarinette gespielt hat. Aber sie haben mir dann nie was vorgeschrieben und ich habe mir ausprobieren können. Und sie haben einfach nur gesagt, ja, mach's fertig, aber mach's halt einfach, ne? Mach dein Ding. Und das war dann eh hart genug, das fertig zu machen.
Was ist das für eine Ausbildung? Was hat man da in den 90er Jahren, war das, ja, glaube ich, was hat man da gelernt, wenn man Sportartikel, Fachkraft, ja, oder Verkäufer und Skimonteur wird? Was, ja, was ist da das Berufsbild?
Also es war ein bisschen naiv. Ich habe natürlich gedacht, vor hübschen Mädchen werde ich da Snowboards verkaufen. Das war ein kleiner Teil dieser Arbeit. In so einem kleinen Familienbetrieb mit so 12 Leuten oder so und 3, 4 Lehrlingen und wird ganz, ganz hart gearbeitet. Im Winter war da wirklich noch Schnee, also es war schon Klimawandel erkennbar, aber es ist noch richtig, hat noch richtig floriert, ne? Und wir haben ja diese Choralm und Klippitzteil und so weiter und da war ein extrem hoher Druck, Skiservice zu machen, zu schleifen, montieren. Das heißt, ich habe schon verkauft, aber dann mir, ja, die Abende in der Werkstatt auch um die Ohren dann geschlagen. Und man hat aber auch viel gelernt, also handwerklich, Lebensrealitäten. Es ist auch ein bisschen robuster zugangen dort in der Werkstatt. Und am Ende kann man ganz viel. Man kann Schläger bespannen, man kann rhetorisch Verkaufsgespräche führen, man muss auch mit einem Staubsauger oder irgendwelche Maschinen dort putzen, also sehr niederschwellig. Aber letztendlich hat man in den 3 Jahren, die nicht leicht waren, sehr viel gelernt. Ja. Mhm.
Ski wachsen könntest du heute noch?
Wenn ich die Maschine habe schon, das war alles mechanisiert, ja, und dadurch hat man so einen super Ablauf gehabt. Zu Hause im Keller wäre es mir zu anstrengend mittlerweile.
Das Wachs auftropfen lassen und dann mit dem Bügeleisen und dann abziehen, das würdest du nicht machen.
Das will ich nicht mehr tun.
Dann warst du fertig, dann warst du Geselle, ist man das dann genau, in dem Beruf?
Genau, ja.
Am Weg zum Polier, gibt es sowas im Sportartikelhandel oder ist das nur auf der Baustelle?
Ja, der Geselle ist der Angestellte. Ja, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, schon in der ersten Woche habe ich dunkel geahnt, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen will.
In der ersten Woche,
ja,
nach 3 Ausbildungsjahren, weil die Eltern gesagt haben, mach fertig,
genau,
hast du fertig gemacht und nach einer Woche wolltest du es schon nicht mehr machen.
Genau. Das ist damals auch durchaus so zwischenmenschlich eben robust oft dazugegangen und so. Und auch in der Berufsschule und so, wenn man dann so einen Tag.
Also das heißt robust, also handgreiflich oder man hat schauen müssen, dass man sich gegen Beschimpfungen und gegen Stärkere durchsetzt, die wie man heute sagt, mobben wollen. Also gegen die Bullies hat man sich durchsetzen müssen.
Naja, es ist, man ist in der Provinz, in der Berufsschule trifft man nicht nur wohlgekleidete Verkäufernaturen, sondern eben auch Handwerker und so in der Pause oder auch in der Werkstatt selbst. Es ist ja Handlungsdruck da, es geht da zack, zack und man ist nur ein Lehrling. Ja. Aber ich möchte es nicht noch einmal durchspielen, aber die Erfahrung möchte ich nicht missen. Ja.
Wie es im Leben oft so ist, wenn man schon älter ist, denkt man sich, ich würde gern noch einmal 20 Jahre jünger sein, aber genauso viel wissen wie heute.
Genau.
Da hast du die durchsetzen müssen, weil die anderen halt geschaut haben, was kann der oder kann man mit dem Schlitten fahren?
Genau, absolut. Also man hat ja seine Interessen, die dann später durch das Intellektuelle halt herauskommen sind. Und man muss halt auch mit anderen Milieus oder mit seinen falschen Bildern, die man vielleicht gehabt hat, da Snowboard verkaufen vor hübschen jungen Damen des Orts. Oder da muss man halt dann damit umgehen lernen, dass man da halt überlebt. Ja, oder halt einfach den Alltag so gestaltet, dass man in einem robusten Umfeld auch durchkommt, ja.
Hast du diese Ausbildung geschafft? Du bist durchgekommen im robusten Umfeld, hast es aber dann doch bleiben lassen. Wie ist es dann als ausgebildeter Sportartikelverkäufer und Skimontagefachkraft, wie ist es weitergegangen mit einer Ausbildung, mit der du nichts anfangen wolltest? Was hast du dann weitergemacht?
Ich muss zugeben, ein bisschen ist geblieben. Ich spiele zum Beispiel ganz gern auch Eishockey. Ich habe bei meinem Auftritt zu Skiern ein bisschen das auch ausgeschmückt. Ich habe verschiedene sportliche Interessen. Meine Eishockey-Ausrüstung und so, da kenne ich mich super aus. Und so Rollen montieren im Sommer und so. Teile sind geblieben, das nimmt man fürs Leben mit. Auch wenn so kleinere Montagearbeiten irgendwo, ein bisschen ein handwerkliches Geschick nimmt man. Irgendwann kann man es ja brauchen, wenn man eine Wohnung mietet oder was auch immer. Ja. Aber ich habe eben, wie gesagt, und gemerkt, ja, eigentlich habe ich immer gern Bücher gelesen, ich wollte reisen, ich wollte andere Sprachen kennenlernen, auch die Prägung der Eltern, also beide waren sehr Mittelschullehrer und lesefreudige Mama, ja. Da habe ich natürlich dann gesagt, nein, ich möchte, da ist aufkommen, diese Berufsreifeprüfung, wo man dann wie viel irgendwo sitzen kann am Abend, zweimal die Woche und in 2 Jahren ungefähr diese nach der Lehre die Matura nachholen kann. Und das habe ich mir so als Ziel gesetzt, aber bin dann halt so meandert. Bundesheer habe ich gemacht, Hilfsarbeiterjobs, teilweise wirklich kultige Erfahrungen. Irgendwo in Kärnten, aber auch in ganz Österreich, so Leasingfirmen, da gibt es eine eigene Erfahrungsarbeiter. Dankwart war ich auch. Das waren so Übergangsjobs.
Also wirklich so Leiharbeiter warst du eine Zeit lang?
Genau, ja, so ein paar Monate und dann bin ich wieder mal auf ein Festival gefahren oder müssen wir mal bleiben lassen. Aber ich habe trotzdem diese Ausbildung am Abend halt vorangetrieben, dass man die Matura nachholt. Und es war quasi so Mac-Jobs aneinandergereiht und mit verschiedenen Erfahrungen. Ja. Also ein sehr drastisches Ding war auch in einer richtigen Bedienungstankstelle in der Provinz in der Nähe von der Papierfabrik Franschach in Kärnten.
Wo es ja sehr gut riecht. Oder wenn man mit dem Auto vorbeigefahren ist, immer schon gewusst hat, jetzt kommt Franschach, weil es schon danach riecht.
Das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. aber es stimmt, ja. Es ist sehr speziell. Und dort bei einer Bedienungstankstelle ist man auch ein bisschen, weil es gibt da auch Bier, das da ausgeschenkt wird. Das ist fast wie ein Lokal auch gewesen, sehr günstig. Daneben war ein Gasthaus, da hat das Bier das Doppelte gekostet. Und der Tankstelle praktischerweise kommen die Leute rein und gehen raus, auch wenn man jetzt nicht so, wenn man einsamer ist oder einfach gern ein paar Bierlein zischt, ja, dann sieht man da Menschen aus- und eingehen und kann dort sitzen. Es ist immer was los. Man kann auch immer mit dem Tankwart reden und so. Und das war auch eine sehr spannende Erfahrung das Jahr. Ja. Also, dass man da hin und her flitzt, Diesel einfüllt, Fensterscheiben abwischt und dann mit den sehr trinkfesten Gästen auch Gespräche führt, die teilweise aber auch sehr interessant sind. Ja. Genau, und dann nach diesen paar Jahren, so wo man so dahin Mac-jobbt und sich halt abends, dann war das halt fertig und dann bin ich eben nach Graz gezogen mit Blick.
Das muss ich aber kurz unterbrechen. Also das erzählt sie jetzt in wenigen Sätzen so salopp. Das war ein Mac-Job, eins nach dem anderen. Aber während man drinnen steckt, weiß man ja noch nicht, dass man dann später Boltzmann-Institut landen wird. Warst du da immer so zuversichtlich, dass das alles gut ausgehen wird für dich?
Nein, es hat auch so wirklich so Krisen gegeben oder so Momente. Zum Beispiel bei dieser Abendmatura, da war auch so ein Kurs BWL, VWL, den habe ich nicht sonderlich mögen, also Sprache und das andere. Man taugt nicht die anderen drei Hauptfächer, die man machen muss. Und da war der Moment, wo man diese zusammengeschusterte BWL-vorwissenschaftliche Arbeit abgibt und irgendwie so Selbstzweifel gehabt, weil ich war da, ob das einfach nicht so mögen und da habe ich mir nicht viel ausgerechnet. Und dann habe ich das nicht einmal geheftet, sondern einfach nur so abgelegt. Und wie der Abend angefangen hat, da war das schon seit einer Dreiviertelstunde im Gang. Und dann bin ich aber von Wolfsberg schnell nach Klagenfurt gerast, wo das ist. Hab das dort hingehaut und dann war es eher Dreier und dann habe ich gedacht, okay, das geht jetzt eh durch und ja, jetzt ziehst du diese Abendmatura durch und dadurch, dass das parallel dann gelaufen ist, hat man schon auch dann ein Ziel gehabt, ein intellektuelles. Manchmal wird man aufgezogen, in der Tankstelle habe ich dann gelernt für diese Prüfung. Dann hat einer gesagt, ein Fahrer, ein Dieselfahrer, weil da war so ein Heizöl-Fuhrpark auch angeschlossen, da ist der, was tust du denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich lerne dafür meine Prüfung. Ja, willst du Doktor werden oder was? Also das ist so eine Anekdote, ja, dass das dann so wird, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Ja, zuversichtlich nicht. Ne? Man handelt sich vom einen zum nächsten. Das eine war mal das Ziel, dass man studieren gehen kann oder dass man einfach diese Matura mal macht. Ja.
Wie du dann zu studieren begonnen hast, wann war das ungefähr? Ende des Jahrtausends?
2003, ja.
Das war ja die Zeit, wo das Studieren auch gar nicht billig war. Ich glaube, um die Zeit hat es ja Studiengebühren gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war ja dann...
Das ist da debattiert worden, ja. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe dann dieses Selbsterhalterstipendium gekriegt, weil man vorher arbeitet. Mhm. Das waren damals schon 600 Euro oder irgendwas. Und damit hat man schon gut... Das war dann so eine Art Reward, ja. Also okay... Und daher war ich eigentlich relativ, habe ich dann Oberwasser irgendwie gehabt. Ja, es ist irgendwie schon interessant, dass dieses duale dass das duale fast weitergeht. Also es gibt nicht nur Berufsschule und gleichzeitig Lehre, sondern man wird dann später dann sogar belohnt, wenn man vorher arbeitet. 4 Jahre muss man gearbeitet haben. Und dadurch war das eigentlich ganz okay für mich in dem speziellen Fall.
Hast du dich in Graz dann sofort, ich meine, du bist ein sehr kommunikativer Mensch, aber hast du dich sofort zurechtgefunden, weil das akademische Umfeld ist doch ein anderes als das an der Tankstelle oder in einer Leiharbeiterfirma?
Ja, da ist so, ich meine, ich muss sagen, auch in diesen Jahren in Kärnten habe ich natürlich trotzdem gelesen und da intellektuelle Freunde auch gehabt, die Matura und so gemacht haben. Das heißt, das war so ein Doppelleben. Ich habe zuerst auch noch beim Gigasport zum Einschleifen quasi ein Jahr als Schuhverkäufer, noch einmal als El Bandi Sportschuhverkäufer gearbeitet. Und das war super, da kommt man mal in Graz an, es ist nicht ganz so, man kennt einmal die Szenerie. Und dann habe ich so richtig Lust gehabt aufs Studieren, ja. Und da war ich schon fast 24 und das war dann nicht so schlimm, ja. Dann ist man gut in Graz angekommen.
Ist das sowas, wie soll man sagen, Identitätsstiftendes, wenn es dann so eine weltweit erfolgreiche Sitcom wie El Bandi gibt?
Also Populärkultur, das ist ein Verweis auf meine andere Arbeit, nicht als Historiker, sondern als Diskurs- und Kulturarbeiter, wo ich genau solche Sachen diskutiere. Das ist ein extrem zusammenhaltendes Band, ne? Egal ob man jetzt so irgendein Meme liest von Herr der Ringe oder so oder jetzt El Bandi. Ich finde das eh schade, dass das mit diesen ganzen Streaming-Diensten jetzt zerfasert. Aber genau, das ist wirklich was, eben wenn man in einem Sportverein wo ist und da sagt man, hey, der Flo, also mein Spitzname ist der El Bandi, ja, lachen alle, egal ob sie Akademiker sind oder eben Sportartikelverkäufer.
Ja, jetzt nicht mehr, 2023, aber zeitlang war das ja wirklich sehr populär. So ein bisschen wie Big Bang Theory, das ja, frage genau. Das. Ja. Also die Physiker, mit denen ich angefangen habe, vor allem der Jüngere damals, Werner Gruber, die waren sehr stark darauf geprägt, dass jetzt Physiker zu sein auf einmal nichts mehr Komisches ist. Ich meine, die haben alle ihre Eigenheiten gehabt. Also das war nicht so, dass die nicht komisch waren, aber das war auf einmal okay. Und auf einmal war das popkulturell so gehypt, dass sie sie wiedergespiegelt gesehen haben in der großen Öffentlichkeit. Und das war tatsächlich wichtig für ihn.
Mhm. Absolut, ja.
Und dann hast du dich für Geschichte entschieden, sofort, ja. Oder hast du da auch ein paar Sachen ausprobiert, bis du bei deinem Studium gelandet bist?
Das ist auch witzig, eben das sind diese zwei Seelen ein bisschen, also ich bin schon eher sportlicher Typ und gleichzeitig eben sprachlich und historisch interessiert sozusagen. Da habe ich, damals wollte ich eigentlich Sportwissenschaft studieren, ich habe dann einen schweren Arbeitsunfall als Leasingarbeiter gehabt, also so ein Gusseisen ist auf meinen Fuß gefallen und dann war ich so wie der Hermann Mayer, so ähnlich mit so einem Marknagel und so weiter. Und da hätte ich diese Aufnahmeprüfung trotz prinzipieller Sportlichkeit einfach nicht geschafft. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, da kann ich mich noch erinnern, da war ich schon in Graz als Sportartikelverkäufer dann noch. Und dann war so ein Gespräch mit meinem Vermietmakler oder so, und der war auch in der Sportbranche. Und dem habe ich dann erzählt von meinem Unfall und dass ich aber gleichzeitig auch andere Interesse. Und jetzt mache ich einfach eine Sprache, Italienisch und Geschichte, Lehramt, ja. Das kann man vielleicht brauchen. Er hat dann gesagt, ja, ich habe selber mit Sport viel gemacht. Man hat ja dann eigentlich keine Substanz und machen Sie das, machen Sie Lehramt. Und dann habe ich gedacht, ja. Und das war letztendlich eh die richtige Entscheidung, weil Sport, man ist nicht ewig berufsjugendlich und so. Und wenn man es nicht richtig gut angeht und ich bin ja eigentlich nur Hobbysportler überall in allem, was ich tue. Und das war die völlig richtige Entscheidung, aber da hat mir der Unfall geholfen.
Ne? Das haben wenige, glaube ich, im Lebenslauf stehen, dass der Makler den richtigen Anstoß gegeben hat. Makler haben ja doch nicht den allerbesten Ruf in der breiten Öffentlichkeit, aber in dem Fall war das tatsächlich der richtige Wink. Ein bisschen ähnlich wie bei mir, viel Einschläge. Ich habe Medizin studiert und habe das auch gern studiert und im Sezierkurs hat es dann auch Kärntner geben, der schon weiter war, der dort den Sezierkurs als Assistent geleitet hat, oder nicht geleitet vielleicht, aber halt, der dort für die Betreuung zuständig war, der schon sehr weit war im Studium und relativ unglücklich war und gedacht, jetzt hat er das schon so weit und jetzt wird er sicher Arzt werden, aber er kann nur jedem raten, dass er noch einmal in sich horcht, ob er wirklich das werden möchte, ob das ist oder ob es nicht was gibt, was er leidenschaftlicher macht und wo er von allem leben kann. Und so bin ich dann Kabarettist geworden, also das war tatsächlich eine gewisse Parallele, also jetzt nicht so pittoresk wie ein Makler, der mir erzählt, du kannst später eh nicht mehr gescheit die bewegen, mach lieber was, wo du was unterrichten kannst. Aber das ist tatsächlich eine erstaunliche Wendung in einem Leben.
Ja, unlikely, ja, genau. Ja. Und das sind auch die Zufälle, so diese produktiven Zufälle oft. Ich glaube schon, dass man, wenn man so eher der leidenschaftliche Typ ist, der sagt, das mache ich gern, dass man schon über Umwege das dann vielleicht anders erfindet. Aber im Nachblick ist es dann einfach cool, wenn so solche Anekdoten dann auf einmal irgendwas aufmachen. Ja.
Und dann hast du gesagt, ja gut, wenn der Makler das sagt, dann mache ich das.
Exakt.
Lehramt, das war aber, also in der letzten Folge war die Caroline Marco da, die hat die umgekehrte Erfahrung gehabt, nämlich sie hat Englisch studiert, wollte aber nicht Lehramt machen. Und hat deshalb komische Fragen aus ihrer Umgebung gekriegt, warum steht dir aus der Sprache, was machst du damit, wenn du nicht Lehramt machst? Ja. Und du warst aber immer praxisorientiert und hast da gedacht, Geschichte, was mache ich mit Geschichte, lieber Lehramt, das kann man brauchen?
Ja, ich habe es mir ganz pragmatisch, das stimmt, also gewisser Pragmat, trotz aller Träumerei und Bücherleserei und man ist halt als Geisteswissenschaftler, ist man immer ein gewisser Träumer, also eine gewisse Realitätsferne muss man produktiv fast haben. Man tickt halt auch anders, ne? Aber trotzdem diese Lebenserfahrung und diese Jobs und so ein gewisser Pragmatismus. Und da habe ich einfach gesagt, ja, wenn du schon jetzt geisteswissenschaftlich studierst, ob du da jetzt Magister auf Lehramt bist oder Magister nur als Historiker, da ist vielleicht nicht so blöd, wenn man sich diese Schiene offen lässt, ja. Und vielleicht taugt's dir, du stellst dich da rein und das taugt dir. Und das war dann genauso beabsichtigt, dass ich mir den Weg offen lasse.
Und hast du das tatsächlich auch, wie die Eltern das ja geraten haben, zu Ende gemacht, mit Probejahr und all dem Zeug, was dazugehört zum Lehramtsstudium?
Es war dann so, dass ich draufgekommen bin, dass mich die Wissenschaft dann doch sehr interessiert, das Reinsteigern in Texte und so und Schreiben und so, sich voll intensiv auf was sein lassen. Und mein Papa war ja Religions- und Musiklehrer, das ist natürlich jetzt bei Nebenfach teilweise auch herausfordernd. Und das habe ich schon gesehen, ja. Und da habe ich mir gedacht, na, ich verfolge jetzt den Strang mit dem Texten, Texte lesen, sich da auf was einlassen, auf Ideen und so. Und ich habe aus Not das dann gemacht, weil irgendwas sind meine Stipendien oder Selbsterhalterstipendien im ersten Studium, dann habe ich so ein Doktoratsstipendium, irgendwas sind die ausgegangen. Und am Ende, dann habe ich noch zwei Bücher fertig zu machen gehabt, die Dissertation und ein Projektbuch schon. Und dann habe ich Geld gebraucht, ja, ist auch ganz pragmatisch. Ein letztes Jahr habe ich noch gebraucht, um die Dinger fertig zu machen. Projektgeld war aus, Stipendium war aus. Dann habe ich einfach, es gibt ja auch noch das fertige Lehramt, habe ich studiert. Dann habe ich mit ein paar Jahren Verzögerung, ich war dann schon 33 und nicht so wie die anderen, so 24 oder 25, und habe dann das einfach aus Not, aber auch um herauszufinden, wie das dann wirklich ist in der Schule, nachgemacht. Und das war ein sehr schönes Jahr, aber auch sehr intensiv, weil ich nebenher noch immer geforscht habe. Und ja, also auf Umwegen haben meine Eltern doch auch hier recht bekommen, ich habe es irgendwie fertig gemacht. Ja.
Aber ist das eine gute Motivation, weil man Geld braucht und weil man schauen will, wie es ist zu unterrichten und nicht, weil man die Kinder unterrichten möchte? Weil mein Zugang zum Medizinstudium war, ich möchte gern Arzt werden, aber nicht so sehr, weil mich die Patienten, Patientinnen interessieren, schon auch, aber weil mich die Krankheiten so fasziniert haben. Wird man nicht Lehrer, weil man gern möchte, dass die Kinder einen guten Unterricht haben, weil man oft selber einen guten, aber einen sehr schlechten Unterricht gehabt hat?
Ja, eben das biografische Bild meines Vaters, wo es doch auch schwierig ist, Lehrer zu sein, das habe ich nicht vergessen, da war ich mir unsicher. Und dann habe ich muss ich wirklich zugeben, also es hat mir dann fast noch so viel Lebensrealität und Jobs und Verkäufer ist mir auch immer kommunikativ und muss sich auf Menschen einlassen. Ich wollte dann einfach immer fast egoistisch immer sagen, jetzt mag ich mal forschen oder mal Ruhe haben oder mal auf was eingehen. Und das muss ich jetzt ehrlich sagen, aber ich wende das Ganze Positive. Das Jahr war super, das Kollegium, super motivierte Lehrerschaft. Wer über Lehrer schimpft, Lehrerinnen, sollte mal unter Stufe 3 Stunden hintereinander einfach da drin sitzen und dann könnte er ja diesen Job machen, wenn man so privilegiert ist. Ne? Also ich drehe es immer um. Ja. Wenn das so ein toller, utopischer Job ist, wo man nichts tun muss, dann setzt euch doch mal rein. Also ich habe sehr total tolle Betreuungslehrer, gutes Kollegium gehabt und auch nette Rückmeldungen von den Studis oder den Schülern, Schülerinnen. Aber ich habe da wirklich auch so kleine Niederlagen, so, ich habe immer gedacht, ja, rhetorisch und bist eher so der jüngere Typ, das machst du auch noch. Aber man muss sich voll auf den Job einlassen und wenn man so anderen im Kopf oft woanders auch, das geht dann nicht. Ja. Und ich habe mitgenommen, dass Lehrer eigentlich zu Großteil einen guten Job leisten, auch wenn die Gewerkschaft etwas träge ist und nicht reformfreudig. Aber die Kritik an der Schule und den Lehrerinnen ist überzogen. Aber ich habe mir einfach auch gesagt, so wie du jetzt auch, ich muss nicht immer so nah am Menschen sein und in dem Fall ist es doch nicht das hundertprozentig.
Das habe ich ja noch nie gehört, ich wollte mehr Ruhe haben, deshalb bin ich in die Forschung gegangen. Aber das war die Motivation.
Einmal die Ruhe zu haben, um einmal den Luxus der Forschung auch, nachdem man eben über diese Umwege das Recht erkämpft hat zu studieren oder so, da wollte man dann, wahrscheinlich war der Drang einfach groß, dass man sich dem widmet, ja.
Also das war quasi die Belohnung nach den entbehrungsreichen, anstrengenden Jahren, die es ja waren. Genau. Endlich das Ziel erreicht und jetzt endlich einmal in Ruhe sie monatelang am Thema hinzugeben. Genau. Das du dann ja auch gefunden hast. War das dann sofort dieses Skifahrt-Thema oder hast du mit was anderem begonnen?
Also ich habe breit studiert, aber ich habe dann bald gemerkt, dass Zeitgeschichte, zuerst Neuzeit hat mich interessiert, so Entdeckerzeiten und so, aber da ist ja eben mit Kolonialismus und so ist es ja alles nicht so. Zeitgeschichte, Neuzeit hat mich sehr interessiert. Als Kind habe ich einerseits so Fantasy- und Rittergeschichten gelesen, aber irgendwie immer schon der Zweite Weltkrieg, hat mich das fasziniert. Mein Doktorvater späterer hat dann so, der war so Amerika-affin und hat viel so mit Geheimdienstforschung und auch Zweiter Weltkrieg, was so die Briten und Amerikaner gegen Nationalsozialismus unternommen haben, mit Hilfe von Österreichern, Emigranten, Flüchtlingen, auch weibliche, also in der Propaganda zum Beispiel. Und der hat mich angeschlossen, weil er mich dann eben so wie ein Assistent so gehabt hat. er hätte dieses Projekt schon fix, ein kleineres, ein Buch, wo man mal anschaut, wie viele und welche Österreicher vor allem im Zweiten Weltkrieg für die Amerikaner gearbeitet, gekämpft oder Flugblätter und so weiter geschrieben haben, um den Krieg zu verkürzen. Und das war noch immer ein dunkler Fleck, weil man hat davon gewusst, aber man hat das nie gebündelt angeschaut. Und er hat da ganz viel im Nationalarchiv mit der Pfeife an typischen Historiker-Klischee so richtig tief gegraben. Ja. Und sehr exzentrisch auch, und so ein richtiger Archivhistoriker, Siegfried Bär, da habe ich viel zu verdanken. Und da bin ich dann reingekommen, und das hat mir irgendwie taugt, weil es hat irgendwie mit Aktivität zu tun. Es ist mit Holocaust, Krieg und alles verbunden. Teilweise haben diese Leute ja ihre Familie verloren und müssen allein fliehen über den Großen. Aber doch, irgendwie so eine schöne Erzählung, vielleicht auch vergleichbar mit der Ukraine, mit diesem Widerstand der Demokratie, dass du doch gegen so einen totalitären, bösartigen Gegner auch Leute gegeben hat, die eigentlich völlig interessant waren. Jüdische Kaufmannssöhne aus Wien oder Kaffeehausliteraten, Kabarettisten aus Wien, Lothar Metzl zum Beispiel, das war von der Literatur im Naschmarkt. Die waren eher unsportliche, unmilitärische, unlikely soldiers. Ja, die sind entweder dann, wie sie dann geflohen sind in die USA, ist dann irgendwann der Geheimdienst daherkommen oder die Armee. Du kannst doch diese Sprache, du kannst doch, wir bräuchten für eine Propaganda-Operation ein Libretto von dir. Ja, das musst du für eine Sängerin schreiben, zum Beispiel Marlene Dietrich.
Ein Libretto für Propaganda?
Ja, genau. Ja. Marlene Dietrich hat unterschwellige Propagandalieder gesungen, die Moral, wie man so schön sagt, der Deutschen untergraben sollte an der Front. Und da hat dieser Lothar Metzl von der Literatur im Naschmarkt in Wien die Texte dafür geschrieben. Ja.
Also das, was man jetzt als, wie soll man sagen, als System, als Konzept kennt von den russischen Trollfabriken, die ja nicht direkt die Leute manipulieren, sondern Stimmungen verstärken, das war damals schon das Konzept.
Genau. Die meiste Propaganda der Amerikaner, auch mit Hilfe der Österreicher, war sehr informativ und ehrlich. Mhm. Also es war wirklich so viele Geschütze haben wir, das und das. Die haben wirklich die Lügen der Deutschen auch fact-gecheckt und Zeug. Das wurde sehr, aber es hat auch so Spielereien gegeben. Und da waren halt so kreative Kulturmenschen sehr spannend. Und weil du gefragt hast wegen diesem Bergsport und diesen Skifahren, das hat sich dann herausgeschält als ein Sonderthema, eben weil es hat diese Gebirgstruppe gegeben. Und die Amerikaner waren völlig unerfahren. Es gibt zwar die Rocky Mountains und die Appalachen und so weiter, ja. Aber die haben natürlich gewusst, jetzt ist dieser Konflikt mit Hitler-Deutschland, der ist im Raum, steht im Raum. Und ganz pragmatisch, wie sie es immer machen, haben sie sich angeschaut, was gibt's denn da an Manuals, an Unterlagen, an Dokumenten bei den Europäern, die schreiben wir mal alle ab. Mhm. Die Fibram-Schuhsohle haben so einen Herrn Fibramani aus Italien geklaut, ja, für die Gebirgstruppe. Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen auch so eine Gebirgstruppe wie die Österreicher, die Alpini in Italien und so weiter, die Chasseurs Alpin in Frankreich. Weil wir brauchen das, weil wir werden entweder in Europa gegen die Wehrmacht, am Balkan, in den Alpen, in Norwegen, wo auch immer kämpfen müssen. Oder die greifen uns an, weil der Hitler wollte ja Großbritannien erobern, vielleicht auch. Es gibt ja da diese eine Dystopie, wo Deutschland den Krieg gewonnen hätte, The Man in the High Castle. Ne? Und dann haben sie gesagt, naja, wir brauchen so eine Gebirgsgruppe. Und dann ist man draufgekommen, wir haben überhaupt keine Gebirgskultur. Also wir haben zwar diese schroffen Rockies, aber es gibt da keine Olmhütten, keine Skilifte, fast keine.
Das heißt, der Nationalsozialismus war der Ideengeber für den heutigen Wintertourismus in den USA?
Nicht ganz, aber Kriege sind immer Gamechanger. Man sieht die Kreativität der ukrainischen Memes, die sind viel besser wie die blöden Trolle in Russland oder stupiden Trolle, weil die sehr ideologisch arbeiten und die Ukrainer sind richtig kreativ auf Twitter, ja. Und die Amerikaner sind prinzipiell auch durch diese multikulturelle Prägung haben extrem kreative Populärkultur. Ne? Und wie dann die Österreicher reinkommen und dann zum Beispiel bei dieser Welle von Skifahrern, da waren die Trapp-Familie, das wissen wenige Menschen, als zwei Brüder, Werner und Rupert, der singenden, swingenden Trapp-Family in der 10th Mountain Division, also in der Gebirgstruppe gekämpft haben.
Dann sollte man vielleicht mal kurz erklären, für alle, the Sound of Music ist ja in den USA unglaublich populär und, glaube ich, stilbildend gewesen, lange Jahrzehnte für das Bild, das US-Amerikaner und Amerikanerinnen von Österreich haben. Und in Österreich kennt den Film aber kaum wer.
De facto niemand.
Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe mehrere Anläufe genommen und habe ihn nie ganz durchgestanden, weil der Film einfach grauenvoll ist. Aber in den USA ist das irrsinnig populär. Warum geht's da bei der Trapp-Familie?
Ja, die Trapp-Familie ist eigentlich stammt aus Zell am See. Teile heute davon, also die Salzburger Familie, die eben auch kulturell schon früh eher nicht jetzt links oder sozialistisch, also, sondern eigentlich bürgerlich-ländlich eher, wenn man so beschreiben will, aristokratisch eigentlich von Trapp, die aber früh auch aus Protest von Entlassung von Juden und so in ihrem kulturellen Umfeld und beruflichen Umfeld dann gesagt haben, wir sind zwar ländlich-konservativ, aber das ist nicht mit unserer Ethik vereinbar. Und die sind eigentlich dann in die USA ausgewandert. Mhm. Das ist ganz leicht zu ergoogeln, also mit diesem ganzen Sound of Music-Klischee. Mhm. Das passt natürlich zum Post-After-War-Klischee Österreich, die braune Vergangenheit, jetzt legt sich die weiße Skifahrerdecke drüber, ja, vergessen wir das. Ein paar waren zwar nationalsozialistische Skifahrer, aber eben, dass so Leute wie die Trapp-Boys sozusagen auf der anderen Seite sogar ihr Leben riskiert haben, auch in einer Skitruppe, wenn man so will, um gegen Hitler zu kämpfen, ist eine komplette Leerstelle. Alle kennen Sound of Music, dieses Österreich-Klischee, das sogar mit diesem Nazi-Überdecken sozusagen verbunden ist. Und das ist genau mein Forschungsanliegen, diese verdrängte Geschichte, die eigentlich positiv ist, weil eben auch Menschen da Widerstand leisten. Agency heißt das in der Kulturwissenschaft, man wird handlungsmächtig. Mhm. Und dass da eben zwei so mit viel Glamour und bürgerlich-aristokratischen Gepräge da zwei so Menschen auch ihr Leben auch riskieren. Das ist so eine Triebkraft da für mich gewesen und so, das gehört erzählt. Ja.
Waren die auch in dem Chor, in dem Familienchor mit der Familie, genau, auf ja, Tour und sind dann, genau, später rekrutiert worden?
Genau, die sind dann ausgeschieden und es gibt sogar in dieser Lagerzeitung, also es ist ganz interessant, eben das fertig zu machen jetzt. Die Armee hat dann gesagt, die US-Armee, aufgrund dessen, dass wir jetzt eben Krieg führen, brauchen wir mal zuerst ein Gebirgslager. Ja, da haben sie irgendwo um dumm gesucht und in Colorado, fast 3000 Meter in so einem Hochtal, haben sie da das Camp Hale dann gegründet. 1000 Gebäude mit wummernden Öfen. Im Winter war dort mehr Smoke wie in Wien am Gürtel heute. Ja. Und wir haben jetzt beim Forschungsprojekt festgestellt, circa 100 bis 130 Österreicher sind dort hingeschickt worden. Eine Division hat 15.000 Menschen. Und Tausende davon waren völlig gebirgsunerfahren, teilweise Flachländler aus den USA, irgendwo aus Louisiana oder so. Da waren eben die Salzburger wie die Trapp-Familie oder Skistars vom Arlberg, wie ein gewisser Friedel Pfeiffer, der dann später Aspen mitgegründet hat, nach dem Krieg.
Also Aspen ist ein berühmter Skisportort in,
genau,
den USA.
Genau, der hat dieses Ressort.
Kann man sagen, das Kitzbühel, ja, der USA.
Sehr vergleichbar, ja. Und diese Chalet hat ja auch negative Auswirkungen, muss man ehrlich sagen, halt so diese Aspenization ist ja nicht nur positiv, aber jetzt so war es einmal so, dass diese hoch einflussreichen Skistars, die teilweise aus antifaschistischen Motiven, teilweise sind sie aber auch gedraftet worden, aber der Großteil wollte gegen Hitler kämpfen. Da gibt es ein schönes Zitat von Fritz Kramer, das war von einem Wiener Burgschauspieler, ein jüdischer Sohn, der wollte ganz viel Wasser zwischen sich und Hitler haben, ist als einziges Kind eben drüber über den großen Teich mit ein paar Dollar in der Tasche. Ja, der dürfte am Semmering viel gewandert sein und so, weil er aus Wien war und Ski gefahren. Und dieser Fritz Kramer zum Beispiel, der war dann Kletterausbilder dort und hat den Leuten gezeigt, wie man klettert. Ja, also es waren ganz viel Österreicher, nicht nur die Westler aus dem Arlberg und die katholischen Skifahrer sozusagen, sondern auch ganz viel Wiener Juden, so Mitte 20, Anfang, die allein gekommen sind. Da gibt es ein schönes Zitat, the GIs of World War II who came alone. Ja. Und deswegen habe ich auch bei meinem Auftritt vor kurzem, wo du moderiert hast beim Slam, All Alone, also das ist ja auch das Deserteursdenkmal in Wien, da steht oben All Alone. Ja. Also Widerstand ist in der Einsamkeit des Herzens eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Und viele hätten nämlich auch können als Skilehrer dort den Krieg aussitzen, weil es wurden nicht alle eingezogen. Und feindliche Ausländer, was die Österreicher am Anfang waren, auch nicht unbedingt. Das heißt, es ist schon teilweise auch ein ethisches Commitment, so ähnlich wie die Klitschko-Brüder, ne, in Kiew. Die könnten sie in den Bahamas irgendwo eigentlich mit ihrem Geld auch den Krieg aussitzen. Ne. Und diese Geschichte eben, wie die auf 3000 Meter Höhe in Colorado Österreicher tausenden Amerikanern, die völlig grün waren hinter den Ohren, was so Bergsteigen, Basic Skills of Skiing und so, die haben dann gezeigt, wie geht der dieser Schwung und wie macht man ein Biwak und so weiter.
Jetzt gibt's ja immer wieder mal Untersuchungen und dann gibt es Berichte über Straßenzüge und Plätze und Gebäude und Denkmäler, die als belastet gelten, wenn man das so will, wo noch immer aus der nationalsozialistischen Zeit oder der Ständestaatszeit Straßen und Gebäude und Plätze nach Menschen heißen, die man eigentlich nicht in der besten Erinnerung haben sollte. Da wären die Namen der Menschen, die da in diesen Gebirgstruppen gekämpft haben und Leute ausgebildet haben, die wären eigentlich gut geeignet, um die in der Sekunde zu ersetzen, oder?
Ja, also du sprichst mir ein großes Anliegen, das ich in beiden meinen Jobs, auch in meiner Kulturarbeit, verfolge an. Das ist Arbeit am Mythos. Also der Philosoph Peter Strasser hat vorher selber geschrieben, der Mensch ist nur dann menschlich, wenn er auch Mythen hat. Mythos ist nicht Ideologie und nicht Utopie und nicht nur einfach Lüge. Ja? Indem wir eigentlich Namen benennen und du uns, auch wenn wir in einer postheroischen Gesellschaft leben, wobei in der Ukraine sieht man so postheroisch sind wir gar nicht, weil es eine schwierige Zeit ist, braucht es vielleicht doch wieder Identifikationsfiguren. Und gerade diese Straßendebatte wäre ein super Aufhänger, um eben, wie wenn unser Projekt dann fertig ist, werden wir alle Namen in Englisch und Deutsch mit Kurzbiografien online stellen, völlig open access. Ja, so könnten wir das anbieten auch. Und nicht nur die Prominenten, sondern auch kleine Feldsoldaten, die sogar ihr Leben teilweise als Exilsoldaten in den Gebirgstruppen der Amerikaner gegeben haben. Mhm. Die haben ja dann im Apennin gekämpft gegen die Wehrmacht, sogar in den Bergen. Und da bei den Benennungen auch zu schauen, dass man aus diesem Ensemble von Menschen vielleicht ein paar rausnimmt, gut gemischt, milieumäßig, nicht nur Stars, wäre ein super Impuls. Ja. Und die Mythen, dieser Skimythos, da habe ich eben komischerweise, das fügt sich gut, habe ich das bei meinem Slam-Auftritt gar nicht erwähnt, diesen Absatz, weil der passt da genau. Als Historiker bin ich Anwalt ihrer Erinnerung. Ich muss zwar die Fakten sortieren, aber gleichzeitig gibt es eben auch gedächtnispolitisch, weil es geht ja um Holocaust, Vertreibung und auch Widerstand gegen den Totalitarismus und Überleben der Demokratie. Der Mythos der Skination Österreich sollte nicht nur den Mitläufern, Aderbeis und klimawandelleugenden Liftbetreibern gehören, sondern auch jenen eine Stimme geben, die Skifahren mit Freiheit gleichsetzen. Freiheit ausbuchstabiert als Freiheit von Diktatur, Vertreibung und Mord. Und diese Freiheit wurde auch skifahrend und bergsteigend erkämpft. Ja. Also ich bin zwar Historiker, aber ich glaube trotzdem, dass Menschen Mythen brauchen. Und der Mythos ist ja verhandelbar. Das heißt, er kann widersprüchlichen Gemeinschafts- oder Gesellschaftsgruppen trotzdem was anbieten. Und solange der wissenschaftlich reflektiert ist, Straßennamen zum Beispiel, ja, ist es schon okay, finde ich, wenn es Identifikationsfiguren, Denkmäler in einer neuen Zeichensprache gibt, ja. Also.
Jetzt ist in Wien zum Beispiel besonders umstritten das Lueger-Denkmal.
Ja.
Da wird seit Jahrzehnten mittlerweile aufhebens drum gemacht. Am Anfang war das eine großkoalitionäre Lösung. Da hat man, glaube ich, einen Teil des Ring. Sozialistisch hat es damals noch geheißen benannt. Dafür hat das Lueger-Denkmal herumstehen dürfen. Jetzt ist da eine große Installation. Es wird regelmäßig besprüht, beschmiert, sagen andere. Aber man kann sie nicht durchringen, das umzubenennen, wenn du anhand der Personen, die du da beforscht hast, deren Biografien du beschrieben hast, ausgehoben hast, für die sich ja gar nicht so viele Menschen interessiert haben bislang. Wen würdest du, wenn du die Wahl hättest, wenn man dir sagen würde, Herr Drausnick, wir sind jetzt soweit, das Lueger-Denkmal ist Geschichte, wir wollen einen anderen dort hinstellen. Wen würdest du da vorschlagen?
Ja, ich meine, ich möchte es noch kurz aufgreifen. Ich finde, es ist unsere Geschichte. Er war ja ein guter Kommunalpolitiker, aber leider Antisemit. Also auslöschen ist ja schlecht, weil dann arbeitet man sich nicht ab an der Geschichte. Dann wird sie ja nur überschrieben und das ist ja dann auch nicht gut, weil es wird ja nicht reflektiert. Das heißt, dann wummern die Vorteile oft weiter, ohne dass sie überhaupt angesprochen werden. Mhm. Das, was der Köhlmeier gesagt hat, Michael Köhlmeier, über das Schiefstellen hat mir sehr gut gefallen. Ich würde das sogar noch härter machen. Schiefstellen, also dass er nicht gerade steht, dass er bücken muss, aber trotzdem nicht ausgelöscht wird. Mhm. Er hat auch kommunalpolitisch, das ist ein historisches Fakt, ohne moralisieren jetzt, viel geleistet. Er war ein extremer Reformer und da gibt es gute Arbeiten dazu. Aber Schiefstellen und wirklich subversive Performances immer wieder regelmäßig machen. Also Lesungen, wo man ihn ironisiert oder antifaschistisch konterkariert und so weiter. Aber wenn er wegkommt, ist ja auch möglich, ja, wenn er wegkommen würde, würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt aus meinem Ensemble, oder eigentlich habe ich ein Projekt Fellow auch, also aus unserem Projekt Ensemble würde ich Richard Neumann, der hat sich dann Norman genannt, das war ein junger Wiener Jude, völlig unbekannt, der 21-jährig oder 20-jährig in New York als Flüchtling gelebt hat mit seinem Bruder, sehr idealistisch war, sich dort trotz seiner Jugend da auch sehr für die Gemeinschaft engagiert hat. Er und sein Bruder sind in die Armee gegangen, er ist in die 10th Mountain Division eben als Gebirgssoldat ausgebildet worden, obwohl er aus Wien kommt und Flachländler ist sozusagen. Und wie dann diese 10th Mountain Division ihr Training wirklich in Krieg umgemünzt hat, also die haben im Apennin zwei benachbarte Berghänge in der Nacht, teilweise am Seil kletternd, wirklich haben sie die deutschen Verteidiger überrascht, diese 10th Mountain Division, mit vielen Österreichern in ihren Reihen und konnten da durchbrechen in einer ganz blutigen Überraschungsschlacht sozusagen. Und dieser Richard Neumann, der dann Norman hieß, hat dort sein Leben verloren. Am Bergkamm oben unter Mörserbeschuss und ist dann, glaube ich, nächsten Tag verblutet oder an inneren Verletzungen. Und eben ein paar hundert Kilometer von seinem Heimatort entfernt, hat da ein völlig unbekannter junger Wiener Jude eben versucht, Widerstand gegen die Wehrmacht zu leisten. Ne? Und da hat es dann auch ein Flugblatt gegeben, das ist vielleicht auch interessant, das haben die Deutschen abgeworfen. Die haben zu denen gesagt, Hello Boys of the 10th Mountain Division, ihr, die uns jetzt angreift, sie haben noch nicht gewusst, dass sie sie überraschen werden, aber sie haben gewusst, dass sie schon da sind an der italienischen Front. Dann haben sie eben zu denen gesagt, zu diesen amerikanischen Gebirgssoldaten, Welcome to the Italian Front, hope you like it. Aber ihr habt hier the wrong tourist agency ausgewählt. Da wird es no sights, no comforts, no smartly dressed girls geben, nothing but a fine chance of getting killed, just be buried and forgotten. Und dieser Neumann, Richard Neumann, ist wirklich dort getötet worden von der Wehrmacht im Kampf halt, ja, und wurde jetzt 70 Jahre aus österreichischer Sicht wirklich vergessen, ja, weil niemand weiß von dem Menschen. Und durch diese Projekte jetzt hat über Exilwiderstand in der US-Armee hatte ich eben die Möglichkeit, das auszugraben. Und ich denke, Günter Keindelsdorf hat das einmal gut gesagt, unter welchen gewaltigen Leistungen diese fehlbare Demokratie erkämpft worden ist. Man muss sich das immer wieder, wenn man da hick-hack herumstreitet im Tagespolitischen. Ne? Und das wäre, wenn zum Beispiel so jemand wie Lueger wegkommt, wäre ein junger Wiener Jude, der völlig unbekannt ist und dort sein Leben lässt, vielleicht eine gute Alternative. Ja.
Wenn du jetzt die Biografien von jungen Österreichern und auch Österreicherinnen, wie du gesagt hast, erforscht, die leben mutmaßlich alle nimmer oder vielleicht gibt es noch welche, die noch ganz alt sind, keine Ahnung. Aber gibt es da Familien, Nachkommen, Verwandte, mit denen du auch redest und Kontakt hast?
Ja, mehr die Nachkommen. Also ich habe mich methodisch dazu entschieden, das ist ein Selbstschutz, auch als Historiker. Also ich sage es ganz ehrlich, ich finde, das gehört gedächtnispolitisch wertgeschätzt. Also man kann da nicht so nüchtern sein und nur Quellen abarbeiten, man muss methodisch sauber arbeiten. Aber ich habe als Selbstschutz einfach verhindert, die waren ja alle schon über 90 wieder oder Ende 80. Ich habe de facto keinen einzigen Veteran, auch wenn er noch gelebt hat, jetzt besucht, weil es gibt ja dieses geriatrische Kindchenschema, dass dieser nette Mann da alles erzählt und das färbt dann sehr stark auf mich ab. Ja. Und auch wenn ich, nur weil die jetzt gegen Hitler gekämpft haben, waren das ja auch alle nicht alles Heilige. Ja. Also bei diesen Oral History, das ist schon auch ein bisschen ein Fallstrick. Und ich habe dann einfach gesagt, in den amerikanischen Archiven gibt es so viel und es ist so viel hinterlassen und sehr viele Interviews gibt es aus den 70ern oder 90ern und so, wo die noch halbwegs 70 waren oder 60. Und da habe ich vieles sekundär verarbeitet. Und da hat man ein bisschen eine analytische Distanz, weil sonst ist man, ich bin zwar ein bisschen Anwalt ihrer Erinnerung, aber nicht zu sehr. Aber vor allem die amerikanische Erinnerungskultur ist da total vital, weil bei denen, die waren ja auf der Seite der Guten im Zweiten Weltkrieg zumindest, ja? Nicht im Vietnam, aber im Zweiten Weltkrieg. Und die haben da einen triumphalistischen, freudigen Blick. Ja, sie haben das erforscht, weil ganz viele sind halt drüben geblieben. Die sind natürlich, haben keine guten Erinnerungen an 38 und Wien. Dass da die jüdischen Nachfahren dann irgendwo in New York oder Virginia leben, ist klar und nicht mehr zurückgekommen. Ja, da hat es viel Verbitterung natürlich auch gegeben. Aber die sind jetzt natürlich sehr erpicht darauf, wenn da ein österreichischer Historiker ausgräbt die Geschichte ihres Vaters, wo der herkommt und die sind sehr stolz darauf natürlich. Und da gibt es ganz viele Anfragen und auch viel Kontakt. Und das ist auch eine schöne Sache. Da ist aber auch ein bisschen die Gefahr, dass man trotzdem ein bisschen analytisch bleibt und nicht zu sehr in familiäre Nostalgie. Auch Widerstandskämpfer, das muss ich ehrlich sagen, Auch da gibt es Widersprüche, Grauzonen, es gibt auch Opportunismus und so. Also es sind nicht alle Helden, ja. Das muss man schon auch sagen.
Wenn du jetzt dieses Flugblatt vorgelesen hast, das ist ja natürlich, das klingt fast ein bisschen wie der Boxer-Jargon bei der Abwaage, wo man sich gegenseitig ausrichtet, was der andere für ein Lulu ist und wie man ihn zermalmen wird. Das ist natürlich schon erstaunlich, dass in dem Tonfall untereinander kommuniziert worden ist, aber weil das auch solche, wie soll man sagen, man hat ja oft das Bild vom Elbler oder vom Bergführer oder vom Skitourengeher oder vom Extremkletterer, dass die halt alle auch so dick auftragen und solche Ego-Shooter sind. Und die sind sie da gegenübergestanden auf Wehrmachtseite und auf amerikanischer Seite oder auf alliierter Seite. Das waren tatsächlich welche, die so Alpha Männer waren und die von sich überzeugt waren, die das auch gern gemacht haben und schon also in Friedenszeiten hätten sie sich gemessen und hätten ihre Leistungen miteinander verglichen und im Krieg schießen sie sich über Haufen.
Ja, das hat es da wirklich dann auch gegeben. Es hat dann freundschaftliche Verbindungen sogar gegeben, wo reflektiertere Wehrmacht, da war sogar auch ein Gebirgsbataillon oder teilweise ein normale Infanterieregimenter und so, wo sogar gegenüber, also die Feinde von damals im Apennin, da gibt es einen Burcha, heißt der, habe ich jetzt gerade in Denver fotografiert, im Archiv oder in der Bibliothek, seine Memoiren, der dann wirklich reflektiert und sich sogar entschuldigt, dass es auf seiner Seite noch immer welche gibt, die dem nachtrauern, dass die Amis gewonnen haben und uns befreit, also bei allen Fehlern, die Amerika hat, aber es war Befreiung. Ne? Und natürlich spielt da dieser Skifahren, dieser Individualismus. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass du das sagst. Ein Korsett, das die Armee vorgibt oder das Ethische, du musst Hitler besiegen und so weiter, gibt es ja auch noch das Individuum, der will sehr opfert, der will kaufen, ne? Der will und die sind auch eitel, die sind ego-getrieben, die sind individualistisch bis ins Mark und dass da natürlich bei den Memoiren dann auch Geschichten sind. Also einer hat, das war jetzt zwar kein, der war zwar aus Wien, aber war auch in der Gebirgstruppe, der hat behauptet, er hätte so eine Art Geschütz, also eine Granate mit so einer Art Panzerfaust genau in den Kamin reingeschossen, wo der Heini auf der Wehrmacht sein Cousin war. Ich habe das bis jetzt nie nachprüfen können in den Quellen, habe da das versucht, der Bibliothekar in Denver, der sehr Experte, hat gesagt, das ist eher skeptisch. Und natürlich, dieses Selbstbewusste hat aber auch militärisch natürlich Vorteile gebracht, so wie du sagst, Boxen. Der zu viel nachdenkt, kriegt eine drüber. Ne? Und da ist oft halt Instinkt. Und wenn da Infanteriekampf ist, also da geht es ja wirklich oft nicht um Reflexion, sondern Reaktion. Und da war zum Beispiel einer, der Herbert Schneider, das ist der Sohn des berühmten Hannes Schneider von der Arlberg Skischule. Mhm. Die waren antifaschistisch, aber konservativ und sind ausgewandert und haben sich auch wirklich, der wollte das nicht tolerieren, dass jüdische Skilehrer da hinaus gemobbt werden und ist dann mehr oder weniger abgeschoben fast worden, also freigekauft von einem amerikanischen Sponsor, der ihn als Skilehrer wollte. Und der Herbert Schneider war sein Sohn, ist mitgegangen und ist in diese Gebirgstruppe und mit so klassisch sonnengegerbt, smilender Toni Seiler-Typ, ne? Aber ethisch das richtige Korsett. Und der war sogar so erforscht, dass er zu Combat Patrol Missions also so Reconnaissance Patrol hat das geheißen, teilweise sogar auf Skiern im Apennin, das war einer der wenigen, der wirklich, weil der Apennin ist nicht so hoch, das war Februar 45, die sind so in Kleingruppen, haben sie ausgekundschaftet die Linien des Feindes, immer so ein bisschen gestört und geschaut und bewaffnet, also teilweise so Scharmützel gegeben. Mhm. Und in der Nacht war das wirklich so, dass die unwissentlich in eine deutsche Streife reingestolpert sind. Und der Deutsche redet ihn im Halbdunkel oder so an, dem Skifahrer Herbert Schneider, was ist hier los oder so. Und er hat quick thinking im Tiroler Dialekt sofort zurückgeschossen, ein bisschen barsch, was ist denn gleich um mich da? Und so war der ein bisschen konsterniert, aber hat sich einmal nicht verortet als Feind. Und dann hat er sofort zu seinem Partner sofort weg. Und bevor die dann gecheckt haben, quasi was los ist, waren die dann über alle Berge, im wörtlichen Sinn. Und da sieht man, dass dieses forsche, individualistische natürlich in so einem Kriegsumfeld natürlich auch hilfreich ist. Man ist eher aggressiv, man misst sich, man denkt nicht immer nach, man ist der will der Erste sein. Aber wenn das Shooting stops, ist es für manche natürlich gefährlich, dass das Militaristische bleibt. Ja. Und da war aber, weil die ja Österreich gekannt haben, weil die sehr viel mitgemacht haben, weil die in zwei Welten leben, sehr reflektiert, oft auch sehr gebildet waren, war die Gefahr nicht so, und so, der Herbert Schneider hat sogar eine holländische Widerstandskämpferin nach dem Krieg geheiratet. Und da gibt's ein ganz schönes Bild, wo er dann unter dem elterlichen Sporthaus Matt und Schneider, also typische Name, Matt und Schneider, im Arlberg gibt's heute noch das Sporthaus, da steht er als Befreier irgendwann im April 45 unter den, neben seinen Verwandten in der Tür drinnen mit der breiten Grinse eines Schießers, ja. Und dann sind sie eben am Großglockner auch Skifahren gegangen, wieder in Frieden. Ne? Also das hat sich dann natürlich schön gefügt. Aber natürlich ist immer auch die Gefahr bei Sport, vor allem Einzelsport und Militär sowieso, dass man eben nicht nur demokratische oder angenehme Charaktereigenschaften da heranzüchtet. Ne?
Also das heißt, für die Leute, die jetzt in deiner Forschung vorkommen, so dramatisch die Vorkommnisse und Verbrechen des Zweiten Weltkriegs waren, wenn die in der Gebirgsdivision waren oder in der Gebirgseinheit, dann war das für die auch bis zu einem gewissen Grad ein Abenteuer?
Ja, absolut. Also das Adventuristische ist bei jungen Männern, ich muss jetzt auch für mich ehrlich sagen, ich war da so naiv, ich habe Militär gemacht und ich wollte irgendwie sogar zu, in Kärnten gibt es eine ganz schlimme Kaserne eigentlich, dort wie Jägerkaserne, wo eben Infanteristen sind. Und ich war da noch so sportlich und gedacht, ja, das ist Natur und so. Und dann bin ich zur Artillerie gekommen, habe da eher einen sehr intelligenten Ausbilder gehabt und habe dann nicht so einen strikt infanteristischen Job, sondern eher sogar mit geografisch, mit der Landkarte und so ein bisschen auch mit Hirnschmalz. Aber ich war da wild frustriert über teilweise einfach die Sinnlosigkeit. Heute aus ethischen, im Nachhinein möchte ich es auch nicht noch einmal machen, aber wieder gute Erfahrung und verantwortungsethisch eben sieht man ja eben in Russland, Ukraine, offensichtlich braucht es trotzdem so gemeinschaftsschützende, auch robuste Einheiten wie Militär und Polizei, damit nicht ganz alles untergeht, auch Demokratie will verteidigt werden. Aber es stimmt, was du sagst, ja, die Gefahr, dass man abgleitet in fast faschistoide Haltensweisen, die sind einfach da im Sport. Ja. Also, und der Egoismus ist ja immer auch oft in einem Spannungsfeld zu Altruismus. Ja. Gestern war der Militärbischof zufälligerweise in diesem Haus hier, Freistädter, und der hat gesagt, in Bezug auf Amerika oder humanitäre Intervention, er kennt keine einzige humanitäre Intervention, wo nicht auch Eigeninteresse dabei ist. Das kann man aufs Individuum umlegen. Der war natürlich, hat dann schon gelesen in dieser Soldatenzeitschrift, die an die ganze Division geht. Ja, der Schneider war da, hat einen coolen Move gemacht und, oder der war bei dem Rennen, wo sie sich gemessen haben, der Beste. Und gleichzeitig aber war ihnen, glaube ich, schon auch oft bewusst, dass man sich unterordnen muss. Also dieses Spannungsfeld, größeres Ziel, Totalitarismus bekämpfen, Frieden schaffen, Holocaust stoppen in Europa. Und trotzdem auch sein Ego dadurch, das war wahrscheinlich immer parallel. Ja.
Wenn du jetzt sagst, du warst beim Bundesheer, ja, und das hätte schlimmer sein können, ja, aber es ist eine Erfahrung, die, ja, du schätzt, aber nicht noch einmal machen möchtest, ja, wenn du jetzt weißt, wie zwiespältig Widerstandskämpfer oder Soldaten, ja, sein können, die gegen die Wehrmacht gekämpft haben, wie furchtbar Krieg ist, dass das, ja, ja mehrfach in Bezug zur Gegenwart gesetzt. Jetzt, wenn man durch Graz fährt, und vermutlich wird es in vielen Städten so, ja, sein, sieht man auf einmal Plakate der rechtsextremsten Parlamentspartei, ja, Österreichs, die mit Festung Österreich, ja, plakatiert. Ja. Was geht da in dir als Zeithistoriker vor?
Ja, ich meine, das ist natürlich völlig unheilvoll, weil man, hat sich ja jetzt gezeigt, es gibt so eine Art neue Koalition der Rationalität. Also das sind liberale, altliberale, bürgerlich-konservative mit ein bisschen einem humanistischen Blick noch. Das sind Grüne, was auch immer. In Österreich zum Beispiel, so haben wir die Neo zum Beispiel, eine andere Agenda wie andere wirtschaftsliberale Parteien, also mit Bildung und sogar Ökologie und so. Was in diesen Krisenzeiten und Konfliktzeiten wirklich sich herausschält, ist, wer ist prinzipiell zivilisationsfördernd an sowas überhaupt interessiert. Ne? Und da gibt's eben diese Partei, wie jeder weiß, von welcher Partei wir reden, die ja natürlich immer nur das als das Krawallpolitik oder Krawallpropaganda, wenn man es jetzt pointiert, sagt. Irgendwann hat einmal ein kluger Mensch, so jemand wie der Schwarzenberg, Fürst Schwarzenberg oder irgendein anderer bürgerlicher Stimme, hat einmal gesagt, das ist einfach eine parteinegative Mentalität. Ja, also man kann sich ja aushandeln, wenn jetzt zum Beispiel Konservative Van der Bellen zum Beispiel unterstützt haben, um da eine relativ demokratiebejahende und Kraft zu unterstützen, zähneknirschend offensichtlich, da gibt es sowas wie einen humanistischen Gemeinschaftsbogen oder irgendwas, auf was man sich einigt. Ja. Und ich denke mir immer so, dass zum Beispiel die Freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft nie es geschafft hat oder auch kein Interesse einfach daran hat, in diesen rationalen, prinzipiell nicht konfliktorientierten Diskurs dauerhaft sich einzuschreiben. Also man weiß, egal ob das Jörg Haider oder mit verschiedenen intellektuellen Niveaus, Heinz-Christian Strache, wer auch immer, oder jetzt Kickl ist natürlich sehr aggressiv auch in der Wortwahl, man weiß, dass von dieser Seite das eigentlich immer der Konflikt ist, der eigentliche Energiebringer, ne? Aber das ist natürlich nicht lösungsorientiert. Und wenn jetzt andere Parteien temporär für einen Konflikt eintreten, also Ukraine aufrüsten zum Beispiel, dann macht man das ja nicht aus Spaß. Ja? Wenn die Annalena Baerböck, die sicher nicht jetzt jeden Tag einen Kriegsroman gelesen hat vor dem 24. Februar 2022, sagt, na ja, wir werden jetzt da uns scharf abgrenzen und werden das unterstützen, dass die Ukraine zumindest sich verteidigen kann, auch wenn da Menschen sterben, dann zeigt es ja, dass da so einen ethischen Imperativ oder irgendwas gibt. Ne? Und bei der FPÖ ist es leider nicht gelungen, oder bin ich Realist, es ist auch zu wünschen, dass Menschen, die nicht links sind oder die eher so nicht so jetzt große Migrationsströme wollen in Österreich, dass die mit einer rationalen Wahlmöglichkeit ausgestattet werden. Dass man weiß, okay, diese politische Kraft ist jetzt nicht unbedingt für große Schleusenöffnungen sozusagen, aber man kann mit ihr rational sprechen. Ne? Da gibt es ein interessantes historisches Beispiel. Friedrich Peter, wirklich ein Täter, ein NS-Täter, der war in einer Einheit, die wirklich, also überspitzt gesagt, Juden massenhaft abgeräumt hat, auch im Osten, ja. Aber der hat irgendwann einmal gesagt, ich habe den Waffenrock getragen und ich bin jetzt der SS und ich bin jetzt ein überzeugter Demokrat, ob er jetzt alles zugegeben hat oder nicht. Mhm. Aber da war sowas wie der Wille, zumindest der Camper, auch mit Kreisky damals, dass da tiefe Reflexion. Aber natürlich, es zeigt ja auch das Beispiel von Peter selber, man war so eng verstrickt mit dem Nationalsozialismus historisch als Nachfolgepartei auch oder eben der VDU und so weiter, dass sich das Liberale nie so durchgesetzt hat. Dass man sagt, naja, man wollte ja diese Partei eigentlich wissen, die wenigstens. Also auch die Bürgerlichen hatten ja Interesse. Sogar die SPÖ, da hat es teilweise sogar Schienen gegeben, dass man die VDU unterstützt, damit, weil man glaubt, die nehmen den anderen Großparteien jetzt Stimmen weg oder so und die brauchen ja ein Angebot auch. Aber es ist eben einfach nie rationalisiert worden und man sieht das jetzt auch in den USA, wenn eine konservative oder rechte Partei völlig in den Konfliktmodus geht, ja, das ist einfach zivilisationsgefährdend. Ne? Und insofern, da möchte ich jetzt ein bisschen aufs Ländliche zurückkommen. Meine Eltern sind so sehr gläubig und so. Und irgendwie, ohne dass sie es explizit das ausgesprochen haben, ist man so erzogen worden, ist egal, ob man jetzt ÖVP, damals noch ÖVP, nicht vor kurz zum Beispiel, oder jetzt SPÖ oder was auch immer, oder Grün. Also, aber bei der FPÖ, solange man da auf Kosten von Minderheiten oder Schwächeren einfach Wirbel macht, das geht irgendwie nicht. Das wurde stark vermittelt. Also und daher ist auch eine gewisse hohe Toleranz also für konservative Stimmen oder andere. Ich glaube, man braucht eine große Koalition, der Restvernunft. Und dann kann man eh wieder in den Battle sozusagen gehen, wenn jetzt einmal vorbei ist, diese postfaktischen und diese Parlamentsstürme und die Corona-Krise und vielleicht der Krieg einmal aus ist, wenn es wieder mal normaler wird, dann kann man ja wieder in den parteipolitischen Hickhack gehen. Aber ich glaube, man muss solche Kräfte, Festung Österreich oder Festung Europa, die so etwas propagieren, da gibt es das schöne Wort Cordon Sanitaire, ja? Also der Banngürtel sozusagen, den braucht man, glaube ich, jetzt, ja.
Vielen Dank. Cordon sanitaire, sagst du, oder politische Ökumene, wird man wahrscheinlich sagen, die haben wir ja in der katholischen Hochschulgemeinde den Podcast aufgenommen haben und wir bedanken uns nochmal für die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu nutzen und kommen am Ende, wie immer, zu Verkündigung passt heute ausnahmsweise einmal besonders gut. Man merkt ja bei mir ja immer den katholischen Hintergrund und Tipps für die kommenden Wochen und Monate. Nach wie vor immerwährende Präambel, sage ich durch, dass unser Jubelbuch heraus ist, im Hansa Verlag erschienen. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Also auch 2023 wird weiterhin die Wissenschaft für alle zuständig sein, auch für alle abergläubischen Menschen. Das Buch gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Thomas Leubl im Hörverlag. Dort kommen auch wir immer wieder in der Art der FM4-Kolumnen zwischendurch eingestreut als Smalltalk-Hilfen vor. Live gibt es uns natürlich auch, durchgehend fast, unter anderem am 23.02. im Orpheum Wien mit unserer Jubelshow Planet B im Line-Up von Florian Freistetter, Martin Moder und mir. Am 4.03. kommen wir in den Stadtsaal Wien, am 14.04. fahren wir nach Passau in die Drei-Flüsse-Stadt und spielen dort in der Redoute. Am 16.04. sind wir wieder in Graz in der Listhalle und am 17.04. im Posthof Linz. Alle Infos und Ticketlinks gibt's unter sciencebusters.at. Und mit meinem Soloprogramm Glückskatze bin ich am 23. April im Kabarett Niedermeier. Die Informationen dazu gibt's unter puntigam.at.
Ja, zu meinem aktuellen Forschungsprojekt über Österreich und der US-Gebirgsdivision des Zweiten Weltkriegs, das ich mit Robert Lackner am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz durchführe, mehr wissen will, der googelt am besten BIK Graz, weiches B-I-K Graz und geht unter Forschung zur Programmlinie Zwangsmigration und dann findet man mein Projekt. Es gibt auch ein informatives Kurzvideo des Wissenschaftskommunikationsprofessors und Science-Busters Helmut Jungwirth zu diesen österreichischen Skistars in der US-Armee mit mir auf Instagram. Einfach Let's Talk About Science anschauen auf Instagram und dort das Video zu den Skistars ansehen. Wer über generell auf meinem persönlichen Blog Florian Trausnick WordPress einfach googeln möchte, oder auch biografische Informationen gibt es auch auf der Website des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Ich bin auch Kurator für Diskurs am Kultum Graz, eine Galerie, Kulturzentrum für zeitgenössische Religion und vieles mehr. Und unter kultum.at kann man auch bei Diskurs sehr interessante Veranstaltungen mit mir und von mir mitgeplant ansehen.
Wer natürlich keine Lust hat zu googeln, für den gibt's wie immer die Shownotes, wo all diese Links auch eingetragen sein werden. Da findet man eventuell leichter hin, auch alle Studien, über die wir in der heutigen Folge gesprochen haben. Fragen zur heutigen Folge, die vielleicht noch offen geblieben sein wird, etwa wie wird man Bedienungstankwart im Kärntner Land und andere Fragen, die wir beantworten sollen oder hoffentlich auch können, am Podcast at sciencebusters.at oder über Instagram und Facebook an uns gerne als Audiofile. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke wie immer fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Pflugwedeln in der Schranzhocke oder aufrecht. Danke Florian Trausnick für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, Wiederschauen.
Danke, tschüss, Papa.